Comport 280, Nichtscanner. Hallo und herzlich willkommen zum 280. Comport, den ich am heutigen besonders sonnigen und eigentlich besonders im Park rumlaufs geeigneten Freitag, dem 2. September 2011, aufgenommen habe.
It is 10:38.
Was daran lag, dass ich eigentlich die ganze Zeit durch den Park laufen wollte, aber dummerweise sind da ganz viele Leute und die bauen da was auf, ich weiß auch nicht. Sowas. Das Intro nebenbei, dich letzte Woche versucht anzudeuten, beziehungsweise auch nicht so deutlich. Ja, Game of Thrones, das Rockcover. Warum wohl habe ich das zum Intro gemacht? Aber ja, neben dem Intro gibt es aber ansonsten wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Space, die nicht ganz so erbaulich sind, und Tech und... was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Tech- und Space-Ecke. Mafia-Meldungen habe ich hier, glaube ich, keine. In der ich erstmal Fanboy-Meldungen verstaut habe. Dann Space-Meldungen, wie gesagt, nicht ganz so erbaulich. Und mehr. 14 Grad. Sunnige. Cool Greetings. Die 14 Grad, die fühlen sich Comfort Level 13, Windchill 15. Whatever. Und der Wind macht 11 km/h aus Southeast. Punkt. Keine Windböen. Und da bin ich wieder. Was auch nur daran liegt, dass ich mir eigentlich heute eine Parkfreigabe hätte geben können. Dummerweise ist der ganze Park abgezäunt. Aber ich kann ja auch mal in die Richtung wandern. Fällt mir gerade so ein. So, genau. Also da bin ich wieder mit Fanboy-Meldungen, als wir da den Jailbreakanten hätten. Und zwar ist es so, dass der jailbreakme.com-Seitenbastler @Comex bei Twitter wohl. Der ist jetzt Praktikant bei Apple. Hat also irgendwie irgendwann mal verkündet, dass er jetzt ein Praktikum macht bei Apple. Und das führt zu dem spannenden Detail, dass also Apple ganz offensichtlich relativ wenig Berührungsschwierigkeiten hat mit Leuten, die in der Jailbreak-Szene unterwegs gewesen sind, weil auch die neuen Notifications mit iOS 5 ja doch irgendwie verdächtig nach Zeug aussehen, was es in Jailbreak-Form schon vorher eine ganze Weile gegeben hatte. Und also von daher deutet einiges darauf hin, dass Apple da so ungefähr gar keine Probleme damit hat, sich auch einmal Leute ranzuholen, die, sagen wir mal so ein bisschen aus der Reihe schlagen. So. Da gibt es also jetzt irgendwie einen Praktikanten. Kloink, Kloink. Was macht die eigentlich Kloink? Die hat nichts Kloink zu machen. Dann gibt es also jetzt einen Praktikanten aus der Jailbreak-Szene. Einen Jailbreakanten quasi. So, dann gab es iPhone 5-Gerüchte mal wieder, weil Mac Rumors hat irgendwie eine Rückseite von einem angeblichen N94 10 Uhr EVT-Modell Engineering Verification Test, irgendwie sowas, dass wenn man dann sich in den Untiefen von iOS-Betas rumtreibt, wohl irgendwie darauf hindeutet, dass da irgendwie ein A5-Prozessor drin sein könnte. Und das ist dann schon wieder ein Gerücht, was darauf hindeutet, dass es also mindestens ein Modell geben könnte nächstes oder dieses Jahr noch, was irgendwie verdächtig wie ein iPhone 4 aussieht von außen. Mit irgendwie einer redesigned Antenna, supports T-Mobile und has A5-Prozessor. Und die Gerüchte verdichten sich für mich, dass es also mindestens ein Modell geben könnte, was da irgendwie wie ein iPhone 4 aussehen könnte. Da gab es jetzt auch, da muss ich doch gleich mal gucken, habe ich die Meldungen alle mit dabei? Da vorne Seite ist aufgetaucht. Ja, habe ich alles mit dabei. Gut, dann lasse ich mich da noch nicht weiter drüber aus. Da gibt es ein A6-Rücht, das nämlich CNET behauptet hat, dass die volle Produktion des A6-Prozessors nicht vor dem zweiten Quartal 2012 beginnen würde. Was, wenn da irgendwie ein iPad mit dem Ding rauskommen sollte, effektiv hieße, dass es eben gerade nicht im ersten Quartal rauskommen könnte, logischerweise. Aber wenn die Prozessoren noch nicht voll produziert werden, dann wird man ja nicht in Stückzahlen die dann irgendwo in Geräte einbauen können. Aber Produkte könnte man dann irgendwie im Juni erwarten. So, dann gab es ein Update. Tweetbot 1.6 ist rausgekommen. Ich habe es mir hier am Samstag reingeklebt. Und der unterstützt jetzt irgendwie Improvements to Username Search in the Compose View Tweet Marker Support. Was effektiv heißt, dass man, wenn man die App beendet, schickt er irgendwie noch in Richtung Tweetmarker, wo in der Timeline er denn gewesen ist. Und zwar Timeline wie Haupttimeline und Mentions funktioniert der Trick. Und also ich finde das ganz praktisch, weil so das iPhone 4 und das 3GS sich die Timeline teilen können und ich nicht Tweets mehrfach mir angucken muss oder drüber scrollen. Und dann gab es das letzte Woche schon? Ja, ich glaube, das mit dem Blocking, das gab es letzte Woche schon, dass man Leute irgendwie stillschalten konnte, muten, ohne dass sie das irgendwie mitkriegen. Ja, so, dann hat Apple in USA die 99 Cent Fernsehsendungsmiete abgeschafft, weil die wohl nicht benutzt worden wäre, was vielleicht aber auch einfach damit zu tun haben könnte, dass relativ wenige Sendungen überhaupt mietbar waren. Von daher, ja. Die Sitzbank hier hätten sie übrigens auch mal was tun können. Na gut, die ist nicht ganz so kaputt gewesen wie die andere. Aber ja. So, dann gab es Cook-Optionen. Der hat nämlich 1 Million in Aktienoptionen bekommt er. Und zwar irgendwie 500.000 in genau 5 Jahren und 500.000 in genau 10 Jahren. Vorausgesetzt, er bleibt bis dahin bei Apple. Oder anders ausgedrückt, die Botschaft, die von ihm und von Apple ausgesendet wird, ist, wir gehen davon aus, dass der in 5 und in 10 Jahren immer noch da ist. In dem Job. Also das klingt dann schon irgendwie nach einer Langzeitverpflichtung. Na, und ja. Gut, das ist mal eine Botschaft, finde ich. So, dann sind angeblich weiße Frontcover für einen Touch-iPod aufgetaucht, die bis auf die Farbe irgendwie verdächtig wie das aussehen, was man für einen iPod Touch jetzt schon kennt. Also die Gerüchteküche oder die Gerüchterstatter gerüchten, es könne also einen weißen iPod Touch geben. Und dann gibt es irgendwie in iOS 5 Betas auch nur einen iPod 4,2, der bisher wohl nicht als Produkt irgendwie da gewesen wäre. Und ja, es könnte sein, dass der dann also wirklich keinen A5-Prozessor kriegt. Weil, wie war die offizielle Begründung? Naja, es könnte sein, dass Apple A5-Prozessoren für iPhones und iPads reserviert hält und eben nicht für den Touch. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. So, dann ist auch noch eine N94-Frontseite aufgetaucht, nämlich auch wieder von einem EVT1-Frontpanel, die auch wieder verdächtig wie ein iPhone 4 aussehen. Und das Spannende ist, dass dann irgendwelche Gerüchterstatter sich dann zusammenreimen, ja, also wenn das aussieht wie ein iPhone 4, dann ist das iPhone 4S. Oder so. Weil das müsste dann ja 8 GB haben, weil blob. Passt für mich irgendwie nicht zu der Tatsache, dass ja irgendwo in den Untiefen vom Betriebssystem schon Leute rausgefunden haben wollen, dass das N94 einen A5-Prozessor hätte. Ein 8-GB-Modell, das würde man ja doch nicht mit irgendwie noch einem CPU-Upgrade versehen. Ein 8-GB-Modell ist in der Vergangenheit ein 8-GB-Modell gewesen. Also da ist dann jemand hingegangen und hat den Speicher reduziert. Aber den Rest relativ identisch gelassen zu dem, was es vorher schon gab. Na, also irgendwas klingt an der Meldung schräg. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass man auch einfach mal ein Stück abwarten kann und irgendwann ist ja das offizielle Announcement. So, dann gab es eine Snowcloud-Meldung. Da hat nämlich irgendwie ein iOS-Entwickler auf einem älteren Tiger, was glaube ich, auch irgendwie einem älteren Mac-Betriebssystem rumhantiert und wollte dann irgendwie da am Mobile Me Sync oder irgendwie so, irgendwo wollte der dann rumfingern und da tauchte dann auf, dass iCloud requires a computer running Mac OS X Snow Leopard 10.6.9 or later. Also ist 10.6.9 bisher nirgendwo in der Gerüchterstattung aufgetaucht. Könnte also sein, dass da dann auch noch irgendwie ein Update kommt, dass iCloud also auch auf den Schneeleoparden verfügbar wird, wenn es dann offiziell freigegeben wird. Aber es ist alles so meldungsmäßig arg dünn. Also man merkt ganz deutlich, dass denen irgendwie das Announcement fehlt. Sobald das Announcement da ist, stürzen sich alle einmal kurz drauf und dann ist die Geschichte gegessen. Aber hey, dann gibt es ein iTunes Match Beta. Aber wohl irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für iPhone-Entwickler, die einen US Account haben und auch irgendwie eine US-Kreditkarte irgendwo hinterlegt haben in dem Account. Blub, fällt mir da spontan ein. Also ja, gibt es dann irgendwie da so. Und dann gab es da zwischendurch irgendwie die Gerüchte, ja, das würde ja streamen. Aber nein, das würde doch nicht streamen. Also das haben sie dann mit irgendwelchen Beta-Betriebssystem-Versionen festgestellt. Und ich finde auch immer ganz besonders putzig, wenn irgendwie im App-Store Leute kommentieren und sagen, ja, so mit der neuesten iOS-Beta, das funktioniert. Oder funktioniert nicht. Jungs, Mädels, habt ihr nicht mitgekriegt, da gibt es so einen lustigen NDA. Wenn ihr die Beta benutzt, dann dürft ihr offiziell nicht drüber reden. Und wenn ihr die Beta nicht benutzt, dann könnt ihr auch nicht sagen, ob das mit der Beta läuft oder nicht. Also, ja. Gab's am Dienstag. Dann gestern, Donnerstag früh, iOS 5 Beta 7 ist rausgepurzelt. Da gab es dann, das habe ich dann erst irgendwo bei Twitter gelesen, so von wegen, nein, euer Gerät ist nicht gebrickt. Weil da gibt es wohl Situationen, wenn man das Over-the-Air einspielt, dass das Gerät in einen DFU-Modus runtergerissen werden will, um dann einmal sauber über einen Restore bepuschelt zu werden. Da gibt es ein Video, was mir da so über den Weg gelaufen ist, so von wegen, ja, hier, ne, Apfel-Boot-Bildschirm, dann wird es einmal hell und dann gibt es wieder einen Apfel-Boot-Bildschirm. Sieht wie eine Endlos-Bootschleife aus. Gut, mit ohne weißen Bildschirm kannte ich das schon, ja. Das war der Grund, warum damals das 3G dann iOS 4.2.1 bekommen hat. Weil der nämlich über den Apfel nie hinausgekommen ist. Und dummerweise der Apfel auch nicht sagt, was da abgeht. Dann gerüchtete es in den vergangenen Tagen hier am Mittwoch, dass irgendwie Apple Techniker an einer Webseite oder dass Apple intern an einer Webseite arbeiten würde, dass irgendwie man eine OL bekommt von einem Genius in der Bar. So von wegen, also an der Bar, nicht in der Bar. Geht ein iPhone in der Bar. Aber ja, dass das Gerät da dann irgendwie interne Diagnose-Dingen zusammensammelt und dann da an die Webseite zurückschickt. Und dann können irgendwie die Apple-Leute nachgucken, was dann da so an Diagnosemeldungen da ihnen aufgelaufen ist. Ohne, dass sie irgendwie das iPhone irgendwie an ein Gerät stöpseln müssen. Wofür auch immer das dann letztlich gut sein soll. Wahrscheinlich irgendwie Telefonsupport oder irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen. Weil sonst gibt es ja keinen triftigen Grund zu sagen, ja, also wenn du eh schon in der Bar bist, an der Bar bist, dann dürfen wir das Gerät aber nicht anstöpseln. Weil anstöpseln und gegebenenfalls einen Restore machen, ist so eine der ersten Transaktionen, die man da sonst kriegt. Aber ja. Und ich warte noch drauf, wann das irgendwelchen Datenschutzvollidioten auffällt, die dann rumbrüllen, von wegen, dass das doch ein Skandal sei und da könne doch Apple jetzt jeden ausspionieren. Also die üblichen unwissenden Meldungen, auf die warte ich eigentlich irgendwie noch. Das fehlt mir noch. Aber ja. So, und genau, geht ein iPhone in eine Bar. Und zwar soll irgendwie mal wieder ein Apple Angestellter ein Prototypen-iPhone bei einer Bar verloren haben, und zwar im späten Juli soll das schon gewesen sein, hat dann irgendwie CNET berichtet. Und ein oder zwei Tage später haben Apple-Leute dann die San Francisco-Polizei kontaktiert und gesagt, das Gerät wäre priceless and the company was desperate to secure its safe return. Das Übliche, so von wegen, ja, und es total wertvoll und wollen wir unbedingt wieder haben. Bliblablub. Und es wäre dann zwischendurch mal irgendwann bei Craigslist verkauft worden und tralali und tralala. Alleine die Tatsache, dass das Ding nicht irgendwo im Dunstkreis Gizmodo oder ähnlichen Seiten wieder aufgetaucht ist, deutet für mich als Indiz ganz besonders stark darauf hin, dass das Gerät von außen aussieht wie ein iPhone 4. Beziehungsweise, dass man dem nicht ansieht, dass es sich eben nicht um ein iPhone 4 handeln könnte. Und zwar auch dann, wenn man es aus irgendeiner gegebenenfalls noch vorhandenen Hülle rauspellt. Na, ist so für mich so ein ganz klares Indiz, warum da irgendwie keiner drauf anspringt, ist mir völlig schleierhaft. Weil, also, ich meine, da gibt es ein Gerät, das ist ihnen abhandengekommen. Ja, kann ja mal passieren. Aber dann taucht es nirgendwo mehr auf. Ist völlig untergetaucht. Und Apple ist auch nicht hingegangen und hat das Gerät gleich komplett fern abgeschaltet. Was sie ja mit dem iPhone 4 von Gizmodo damals gemacht haben. Na, also, für mich deutet da eine Menge darauf hin, dass das Ding einfach aussieht wie ein iPhone 4. Was es übrigens auch noch gibt, neben den N94-Dingern soll es auch noch irgendwo ein N97-Dingens geben, was angeblich schon in Design-Verification-Test seit einer ganzen Weile gewesen wäre, von dem irgendwie keine Hüllenteile und keine Gehäuseteile auftauchen. So irgendwie gar nichts. Alles, was darüber auftaucht, ist, dass es mal irgendwo in irgendeinem Bericht als Nebensatz erwähnt wurde. Finde ich dann auch ganz spannend, dass von dem nichts auftaucht. Also entweder sieht das dann genauso aus, auch das wäre ja vorstellbar. Ne, dass die sämtlichen Meldungen, ja, und das nächste iPhone, das sehe ja total anders aus, dass die eher dann doch irgendwie Bullshit sein könnten. Aber hey. So, dann Firefox behält seine Versionsnummern. Habe ich mir hier einfach mal mit reingeklebt, weil ich die erste Debattenmeldung ja auch mit dabei hatte. Und ja, die vorschnelle Ankündigung, das ausbauen zu wollen, das wäre ein Kommunikationsproblem gewesen. Ein Entwickler des Usability-Teams habe die Streichung der öffentlichen und statischen Versionsnummern lediglich als Vorschlag eingebracht. Asa Dotzler verstand dies jedoch als beschlossenes Projekt und verteidigte die vermeintliche Entscheidung des T-Arms gegenüber der Community. Also, blub, Firefox behält seine Versionsnummern und ich warte immer noch darauf, dass ich Firefox Version 23 kriegen kann. 23.42. Dies ist eine Meldung vom letzten Freitag. Gab es hinlänglich bei Heiser. So, dann ist Neues aus dem Space. Nicht ganz so erbaulich wie die letzten Wochen, aber ja. Ein ISS-Plan gibt's. Nämlich habe ich am letzten Samstag mir hier reingeklebt. Der Absturz eines russischen Frachtraumschiffes hat möglicherweise Konsequenzen für die Besatzung der internationalen Raumstation ISS. 3 der 6 Besatzungsmitglieder müssen unter Umständen einen Monat länger als geplant im All bleiben. Wie mehrere Nachrichtenagenturen heute in Moskau berichten, will Russland vor der Wiederaufnahme der bemannten Flüge erst 2 unbemannte Kontrollmissionen durchführen. Diese seien für den Herbst geplant. Das russische Frachtraumschiff war am Mittwoch vom Kurs abgekommen und abgestürzt. Und zwar ist der Witz der, es gibt 2 Time Constraints bei ISS-Missionen. Und zwar einmal gibt es das Time Constraint, so eine Soyuz-Kapsel, die darf nicht länger als 200 Tage im All sein. Weil die haben irgendwie, welche Komponente war es doch gleich? Da hatte sich NASA Spaceflight richtig schön drauf gestürzt. Da gibt es irgendeine Komponente, die nach 200 Tagen schlichtweg nicht mehr zertifiziert ist. Das heißt, innerhalb von 200 Tagen nach Start müssen sie wieder runter. So. Dann gibt es noch einen zweiten Constraint, nämlich sie müssen runter bei Licht an der Landestelle, weil sonst das mit der Bergung irgendwie zu kompliziert würde oder was weiß ich. Und im Winter wollen sie da eigentlich nach Möglichkeit auch nicht landen, also nicht, wenn es ganz eklig winterig ist. So, und das heißt, dass man mit diesen beiden Constraints zusammen sich jetzt hinsetzen kann, plus sie wollen halt alle immer in Kasachstan landen, sie können nicht irgendwo anders runtergehen, also könnten sie technisch wahrscheinlich schon, aber sie wollen halt nicht. Und das führt dann dazu, dass es für den älteren Teil der ISS-Besatzung jetzt gerade mal eine Woche mehr gibt. Irgendwie 18. September habe ich so im Hinterkopf. Und für die andere Hälfte, die haben irgendwann im November, haben die festen Termin, bis zu dem sie dann aller spätestens da weg müssen. Weil, wenn sie das nicht machen, sie halt über die 200 Tage rübergehen. So. Und Roskosmos, die russische Raumfahrtagentur, die hat jetzt auf Basis der Telemetriedaten, nachdem nämlich von der nicht sauber gestarteten Rakete relativ wenig bisher an Stücken eingesammelt wurde, haben sie auf Basis der Telemetriedaten rausgefunden, dass irgendwie ein Gaserzeugerdruckdingsbums die Ursache gewesen wäre für die nicht erfolgreiche Mission. Und haben halt, also ne, das hatte ich hier in der Meldung ja auch gerade schon, 2 Testflüge wollen sie. Einen irgendwie kommerziellen Raketenstart und eine Progress wollen sie starten. Wenn die erfolgreich klappen mit der Oberstufe, dann ist das alles gar kein Problem. Dann steht einer bemannten Mission nicht mehr viel im Wege. So. Blub. Das ist so im Wesentlichen das, was da jetzt, genau. Der Rückflug ist dann nämlich offiziell geworden am Sonntag. 3 Besatzungsmitglieder der internationalen Raumstation ISS werden später als geplant zur Erde zurückkehren. Die Vorkehrungen für die Rückkehr seien ausgesetzt worden, teilt das Flugleitzentrum den Raumfahrern mit. Grund ist der Absturz eines Transportraumschiffs Tritratul. Sie sollen erst am 19. September statt wie geplant am 8. September zur Erde zurückkehren. Ja. So. Genau, und die Progress ist da nämlich wohl verglüht. Jedenfalls haben sie nicht irgendwo einen Impact gefunden, so von wegen hier Krater, da sind Stückchen drin. Der Leiter des Sibirischen Zentrums für die Beobachtung von Trägerraketenfragmenten, Alexander Pusanov, sagte der Nachrichtenagentur ITATAS, die unbemannte Rakete sei offenbar schon in der Atmosphäre verglüht, denn bisher habe man in der russischen Republik Altai nördlich von Kasachstan, über der die Rakete abgestürzt sei, am Boden keine Trümmer gefunden. Auch Wasserproben aus dem Gebiet hätten keine Hinweise auf giftige Stoffe enthalten. So, und das heißt jetzt nämlich effektiv, was die NASA am liebsten macht, nämlich irgendwie aus Puzzlestücken sich ein abgestürztes Dings wieder zusammenbasteln und dann aus dem zusammengebastelten Dings rausfrickeln, was genau denn schiefgegangen ist, funktioniert nicht. Alles, was sie haben, sind halt die Telemetriedaten, die die Rakete beim Start gesendet hat. Und auf der Basis haben sie jetzt also gesagt, okay, also hier da die Gasturbine. muss es gewesen sein. Die ist, hat dann Unterdruck erzeugt, dann haben sich die Triebwerke abgeschaltet und dann haben sie halt den Orbit nicht mehr erreicht. So, und dann gab es auch offizielle De-Staff-Drohungen. Drohungen vor allen Dingen, Drohungen, dass nämlich klar ist, wenn bis Dienstag November, wann aller spätestens halt die 200 Tage inklusive am Boden soll noch Licht sein Phase für die drei letzten Leute da oben auslaufen, dann können sie nicht anders, die müssen da runter, die können nicht oben bleiben, weil eben die Soyuz-Kapseln nur für 200 Tage freigegeben sind. Und wenn die dann da runter müssen und vorher nicht jemand hochgeflogen ist, dann ist die ISS leer. So, da habe ich dann erstmal draus gelesen, okay, das ist dann irgendwie ein extrem unerwünschter Zustand, aber ganz offensichtlich haben weder NASA noch die russische Betreibertruppe da irgendwie große Angst. Also gut, man muss eine Menge Vorbereitungen treffen, da müssen alle möglichen Klammern abgemacht werden, sämtliche Module müssen gegeneinander verschlossen werden, dass für den Fall, dass es irgendwo ein Leck geben sollte, dass nicht die ganze Station entleert, etc. pp. Aber es gibt keine technischen massiven Probleme. Gut, was dann nicht mehr geht, sind irgendwelche Forschungsaktionen, wofür man halt einen Menschen braucht, der entweder die Forschungsaktion anleitet oder sich selber als Versuchskaninchen zur Verfügung stellt. So, aber ansonsten gibt es da keine akuten Probleme. Also es könnte durchaus sein, dass wenn es scheiße läuft, die ISS dann im November, Mitte November irgendwann leer ist. Ups. So. Dann hatte irgendwie die Tagesschau, und das war nur die Tagesschau, die diese Meldung hatte, deswegen habe ich die dann auch relativ schnell als mutmaßliche Falschmeldung interpretiert, nämlich eine Sojus-Freigabe. Russland will schon bald wieder Sojus-Trägerraketen für den Transport ins All nutzen, deren Starts nach dem Absturz eines Frachtraumschiffs ausgesetzt worden waren. Der Grund für die Panne, eine fehlerhafte Zündung der dritten Raketenstufe, betreffe lediglich Raketen vom verunglückten Typ Sojus-U, nicht aber die Modelle Sojus-ST oder Sojus-2.1b. Zu diesem Ergebnis sei eine Untersuchungskommission gekommen. Also die interpretieren da was rein, was ich irgendwie nirgendwo sonst gelesen habe. Und nachdem auch hinterher noch Meldungen mir entgegenschwappten, dass es sein könnte, dass die ISS komplett ohne Besatzung sein könnte für eine Phase, interpretiere ich mal, da hat die Tagesschau zwei verschiedene Raketen verzwirbelt. Weil es gab auch mit Proton-Raketen. Also es gab jedenfalls noch so eine zweite Raketendingens, die einen Satelliten in Orbit bringen wollte, und der Satellit ist zwar im Orbit, aber auf einer völlig kaputten Bahn und insbesondere nicht da, wo er hin sollte. Und das gab's auch. Das kann durchaus sein, dass da irgendwie Tagesschau jetzt da zwei Sachen verzwirbelt hat. Das ist gar nicht so einfach, aber ja, es scheint mir eine Tagesschau-Faltmeldung zu sein. So, Dexter ist dann übrigens aktiv, war nicht das erste Mal. Der hat aber kaputte Circuit Breaker, also irgendwie Sicherungsbox, aufgemacht, reingegriffen, kaputte Sicherung rausgeholt, irgendwo in Ersatzteillager reingegriffen, neue Sicherung geholt, da reingebackt, fertig, plönk. Was eigentlich normalerweise einen EVA erfordert hätte, dass da halt irgendwie ein oder sinnvollerweise zwei Leute aussteigen aus dem Airlock und dann da hinwandern, da per Hand Sicherungskasten aufmachen, das Ausbauen, Einbauen, planali. Aber hey, für sowas hat man doch Dexter. Und ja, war nicht seine erste Mission, weil seine erste Mission hat er schon im Februar fertig gemacht. Na, also Dexter, Mr. Dexter, wie er mal irgendwann am 1. April genannt werden wollte. Dr. Dexter. Also das ist ja Dexterous Manipulator Trallali, SPD. Ach, egal. Also ja, der tut auch Dinge. So, wer auch gerade Dinge getan hat, gestern war es, glaube ich, Astro-Robonaut ist gestern nämlich nochmal angewiesen. Das war irgendwie großes Buhai. So, frei nach dem Motto, nicht nur mal Strom. Ich mit denen jetzt hier nicht reinschreibe, dann vergesse ich ihn. So, der hat dann also nicht nur Strom bekommen, sondern war dann auch richtig an, durfte sich auch mal ein bisschen bewegen. Meine Vermutung ist ja, dass die NASA jetzt versucht, den da noch tauglich zu machen, dass der dann unter Umständen die ISS alleine übernimmt. Mohahaha. Mohahaha. Dann aus dem All mit irgendwelchen Gegenständen auf die Erde schmeißt, hust. Aber ja. So, dann gibt's Android-Ware. Das Handy-Betriebssystem Android von Google wird nach Einschätzung von Sicherheitsexperten mit zunehmender Popularität vermehrt zur Zielscheibe von Virenattacken. Bereits 500 Varianten von Schadsoftware aus 56 Familien seien für die beliebte Plattform im Umlauf, so der Virenanalyst Kaspersky, der natürlich Virenschutz-Software verkaufen will. Also ja, habt Angst. Aber also das Interessante an der Meldung ist, für Android gibt's wohl relativ viel. Schadsoftware für iPhone und Co., die ja auf dem, also mindestens dem US-Markt, auch kein ganz kleiner Nebenschauplatz sind, gibt es so ungefähr gar nichts. Was schon irgendwie ganz interessant ist. Das deutet für mich darauf hin, dass Google vielleicht mal ein bisschen genauer gucken müsste, dass da nicht allzu viel Schadsoftware auf ihren Geräten landet. Ja, also sei es, dass die irgendwie über offizielle Apps da reinwandert, die man sich halt selber installiert, oder sei es, dass die Drive-by-Downloads, keine Ahnung, ne? Also dass es jetzt schon viele Android-Geräte gäbe, die irgendwie die neueste Software-Version benutzen, das wäre mir zumindest auch noch nicht über den Weg gelaufen. Na gut, also ich habe ja mein Galaxy-Tab da noch rumliegen, das habe ich jetzt in der Woche auch erst wieder angeschaltet und festgestellt, ups, ich habe die Unlock-Geste nicht mehr drauf. Keine Ahnung, welche das war. Aber hey, man konnte sich immerhin als Passwort vergessen mit dem Google-Account anmelden, dann ging's. Aber ja, das Ding war sogar so aus, dass es beim Einschalten erstmal eine Ewigkeit gebraucht hat, weil es erst richtig booten musste. Weil war es die ganze Zeit am Strom. Aber ja, Facebook 2 gibt es dann auch noch. Die Datenschutzbeauftragten mehrerer Länder und des Bundes unterstützen die Kampagne ihres Kieler Kollegen gegen Social Network Plugins wie den Gefällt mir-Button bei Facebook. Neben dem unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, ULD, sehen auch die Aufsichtsbehörden in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen die damit erfolgende Datenabfrage nicht als rechtskonform an, meldet das Marketingfachblatt Werben und Verkaufen. Marketingleuten traue ich ja nicht weiter, als ich sie werfen kann. Aber na gut. Es würden zu viele personenbezogene Informationen von Sofern an den Betreiber des sozialen Netzwerks weitergeleitet, ohne dass den Nutzer darüber ausreichend Klarheit verschafft werde. Also wenn man den Knopf nicht drückt, ist das höchste der Gefühle, was übertragen wird, die IP inklusive Cookie, wenn man ist. So, wenn man den Knopf drückt, dann übertragen die sogar noch, dass man den Knopf gedrückt hat. Das geht ja mal gar nicht. Also ja, also es gibt da wohl irgendwie Mittel und Wege, dass man erst irgendwie einen inaktiven Knopf, den man von der eigenen Seite aus speist, dahin packt, der dann erstmal einmal angeklickt werden will. Dann wird der offizielle Knopf nachgeladen, inklusive dem ganzen JavaScript-Genudel dazu. Und dann kann man da drauf fallen und kann den tatsächlich nutzen. Aber ich meine, also irgendwo hört es dann auch mal ganz schnell wieder auf. Ja, Facebook ist ein Datenhai, aber der größte Datenhai an Facebook sind die Daten, die man Facebook selber gibt. Nicht irgendwelche Knöpfe, die sie von irgendwelchen Seiten rankarren. Und dann soll übrigens auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Quickfries plus Schaar den Vorstoß begrüßt haben. Auch die öffentlich bestellten Datenschützer in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, bestellten stand da, und Hamburg, Baden-Württemberg und Hamburg sehen dem Bericht nach Handlungsbedarf, wollen ein eigenes oder gemeinschaftliches Vorgehen aber noch prüfen. Also ich meine, das Bundesdatenschutzgesetz verbietet ja sogar so Dinge wie Cloud Computing, wenn man es da mal genauer nimmt, weil das ist ja eigentlich Datenverarbeitung im Auftrag. Und da müsste man ja dann jedem Kunden explizit mitteilen, dass seine Daten übrigens gerade bei Firma verwaltet werden. Und ich meine, irgendwo fällt mir da so spontan ein, sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Aber, ja. Also, ich finde, man kann es auch übertreiben mit diesem ganzen Datenschutzgenudel. So, dann gibt es übrigens Streeter-Spruch, ne? Weil Microsoft fährt ja auch gerade mit Autos mit Kameras drauf durch die Gegend für ihren Dienst Streetside. Und die haben aber nur 40.000 Vorabwidersprüche im Gegensatz zu Google 244.287 bekommen bisher. Oder anders ausgedrückt, wenn man nicht eine Panikdebatte über Blöd und Co. führt und Trolls Eigner auch einfach mal genau das tut, was ihre Aufgabe ist, nämlich sachlich informieren, beziehungsweise in diesem Falle gar nicht informieren und damit auch nicht unsachlich, dann haben plötzlich viel weniger Leute Angst davor, dass ihre Häuser einmal fotografiert werden und im Internet zu sehen sein könnten. Ja, oder anders ausgedrückt, Google hat einfach nur den Fehler gemacht, dass sie die Ersten waren mit Street View. Hätten sie wie Microsoft gewartet, bis sie die Zweiten gewesen wären, hätten sie deutlich weniger Gegenwind bekommen. Ist so das, was ich da rauskriege. Dann ist übrigens das JDK entfreit. Mit einer kurzen Meldung hat Oracle die 2006 von Sun ins Leben gerufene Operating System Distributor License for Java, DLJ, in Rente geschickt. Unter dieser nicht freien Lizenz durften Linux-Distributoren bislang die Java-Versionen von Sun und später Oracle paketieren und verteilen. Sun hatte diese Lizenz erteilt, nachdem das Unternehmen 2006 auf der Konferenz Java One Java als Open Source freigegeben hatte. Sie sollte sicherstellen, dass die Nutzer während der Entwicklung des freien OpenJDK Zugriff auf Pakete mit den gut getesteten Sun Java hatten. Und jetzt ist also der Scherz, der die die Open-Source-Version soll gut genug sein, dass man die auch nutzen könnte. Ist so der Kern der Meldung, wenn ich das richtig interpretiere. Dann wurde am Montag ein Screenshot rumgereicht, wo der Windows 8 Explorer zu sehen sein soll. Ich habe inzwischen das Building Windows 8 Blog mir auch selber aus der Nähe angeguckt und ja, der Screenshot kommt von da. Und zwar sieht man da irgendwie einen Windows Explorer, wie er in Windows 8 aussehen soll. Unten, der Teil sieht mir irgendwie verdächtig aus wie ein Finder, ich weiß auch nicht. So inklusive den Sachen, die da in der Sidebar angezeigt werden, sieht mir irgendwie arg aus wie ein Finder. Aber hey, gutes Vorbild. Was sie dann allerdings gemacht haben, ekliges oben drüber. Und das haben sie dann auch ganz doll begründet. Oben drüber sind ganz doll viele Ribbenkack-Buttons. Und zwar hat Microsoft da irgendwie Usability-Studien gemacht, User gefragt, tralali, was wie oft benutzt wird. Und das haben sie dann genommen, haben dann die Knöpfe da oben reingeklebt. Zusätzlich dann noch irgendwie ein paar Knöpfe, die noch nie benutzt wurden. Und Microsoft geht da irgendwie offensichtlich in eine ganz andere Richtung als Apple, was die Benutzerschnittstellen angeht. Weil dieses ganze Ribbengewichse geht mir persönlich sowas von auf die 12. Ich finde ja gar nichts mehr. Und ob man das Ding irgendwie mit einer Tastatur bedienen kann, wage ich auch mal zu bezweifeln. Okay, Mausschubser haben schon immer das Menü mit Maus benutzt. Aber ich komme noch aus den ganz alten Zeiten, ne? Norton Commander, DOS. Da hatte man keine Maus. Beziehungsweise Maus war Zusatzequipment, musste man erst noch einen Treiber laden, wenn ich gerade nicht genug Speicher frei habe. Dann lasse ich das mit dem Treiber. Aber hey, dieses Ribbengewichse kann man jetzt also gar nicht mehr mit der Tastatur bedienen. Oder die Tastaturbedienung ist zumindest so nicht offensichtlich. Ne, so das Icon mit dem komischen Kuhkopf da drauf, wie erwische ich das denn? Alt-K wie Kuhkopf? Aber hey. Dann gibt es eine Iran-SSL-Meldung, dass nämlich eine Zertifikationsfirma, und zwar Certification Authority DigiNotar, formulieren wir es mal vorsichtig, mit dem DigiNotar CE-Zertifikat unterschrieben gibt es ein Zertifikat, was Sternchen.google.com zertifizierte, das wohl auch im Iran eingesetzt worden sein soll. Stückchen später sind die DigiNotar-Leute dann an die Öffentlichkeit gerutscht und haben gesagt, ja, wir haben vor Ewigkeit mal einen Einbruch bei uns gehabt, haben dann auch ganz doll viele Zertifikate revoked. Gut, Zertifikate revoken funktioniert immer nur dann, wenn die Revocation-Listen funktionieren, was ja in einem Land wie Iran auch einfach mal abgeschaltet werden kann, so frei nach dem Motto, nein, hier die Certification-Revocation-Lists gibt's nicht. Certificate-Revocation-Lists, egal. Und jedenfalls ist der Scherz der, also DigiNotar sind damit aufgefallen, die haben Zertifikate für ungefähr alles ausgestellt, inklusive irgendwelche Torgeschichten gab es da, das wird dann richtig eklig. Und der Scherz ist, sie haben also irgendwann sind sie mal gehackt worden, haben sich dann hinterher irgendeine Auditing-Firma reingeholt, die haben dann auditiert und danach ist ihnen aufgefallen, ups, da gibt's noch ein Zertifikat, das hat niemand gesehen. Ups. Oder anders ausgedrückt, das Sicherste, was man im Moment tun kann, ist die DigiNotar-Pfeifen aus der Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate auf jedem Browser, den man benutzen will, entfernen. Also jeder, der es unterstützt. Ich habe das schon gemacht. So, dann hat HP verkündet, neue Touchpads produzieren zu wollen. Weil die sind ja so beliebt gewesen als $99. Wir machen so viel Verlust wie möglich und ist uns aber egal. Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass Vermutungen, warum sie das jetzt tun, eher dahin gehen, dass ihnen die Lieferanten von den Einzelteilen aufs Dach gestiegen sind und gesagt haben, hey, wir haben für euch extra hier so Milliarden an Einzelteilen produziert, jetzt nehmt die aber bitte auch ab. Dass sie also noch irgendwie Restbestände produzieren können, neu. Ja, wofür auch immer man dann so ein Touchpad haben will, aber ja. Dann endet Skonux. Sco versus Linux. Das für Scos Firmensitz im Utah zuständige 10. Bundesberufungsgericht in Denver hat das Urteil der Vorinstanz vollständig bestätigt. Ein Geschworenengericht hatte im März 2010 entschieden, dass das Copyright an Unix Novell gehört. Das Urteil war 3 Monate später nach einer Eingabe von Sco von dem zuständigen Richter für gültig erklärt worden. Sco hatte dagegen Berufung eingelegt. Die wurde nun verworfen. Mit dem jüngsten Urteil muss Sco nun Lizenzgebühren an Novell nachzahlen. Bereits 2008 hatte ein Gericht Sco zu einer Zahlung von gut 2,5 Millionen US-Dollar verurteilt. Wow. Hund, willst du von mir? Ich schmecke nicht. Zudem entfällt mit dem Verlust des behaupteten Copyrights an Unix die Grundlage für die Klagen gegen IBM sowie Linux-Anwender und Distributoren. Sco hätte jetzt theoretisch noch die Möglichkeit, den obersten Gerichtshof, Supreme Court, entspricht etwa dem Bundesverfassungsgericht, anzurufen. Die Spezialisten bei Groklaw gehen jedoch davon aus, dass der Supreme Court eine entsprechende Eingabe ohne Verhandlung abweisen würde. Oder anders ausgedrückt, es sieht stark danach aus, dass Sco versus Linux endet. Und damit könnte dann SCO auch endlich pleite gehen, weil außer SCO versus Linux war da nichts mehr. Gab es am Mittwoch als Meldung. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, wo ich Schorpetour vom Barenfeld, Samstag, 19.30 Uhr, The Stomp, 3 Minuten 12, hier reingeklickt habe. Und ja, den Regen hört man. Ich hoffe ja jetzt noch drauf, dass die Norweger recht haben mit ihrer Vermutung, dass doch jetzt der Sonntag gar nicht mehr so eklig werden sollte. Aber ja. So, und dann gibt es ein Stück Outro, das aus gegebenem Anlass mir in die Finger noch gefallen ist, weil ich mich auch noch bemüht habe. Steve Jobs hat nämlich 2005 in Stanford eine Rede gehalten. Stay hungry, stay foolish. 15 Minuten 4 ist die lang. Und wie gesagt, aus aktuellem Anlass fand ich das angemessen. Ich habe mir auch den Think Different Spot noch mitgenommen, aber der kommt irgendwann anders. So, ja, kriegt ihr dann auf die Ohren und ich sage dann, hier ist noch ein Next-Button. Ach, es gab noch einen AT und T-Mobile Einspruch, genau. Dann erwähne ich den auch noch mit, dass nämlich am Mittwoch die US-Regierung sich offiziell gegen AT&T und T-Mobile gewandt hat und gesagt hat, nee, also das sorgt dafür, dass es einfach alles teurer und bäh wird und die Preise steigen und der Service schlechter wird, genau. Oder ne, so ist gut, im Moment sieht es nicht gut aus für diese Fusion. So, dann müsste hier aber alles knallegrün sein. Ja, so, dann sage ich mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Bedanke mich auch gerade mal beim Wetter und hoffe drauf, dass der Samstag tatsächlich nicht eklig wird. Der Sonntag tatsächlich nicht eklig wird. Der Samstag ist mir einigermaßen gleichgültig. Sonntag ist der Tag, der mich interessiert. Wo zum Piep habe ich hier denn eigentlich die Wetteranwendung? Oder habe ich die da ganz vorne deponiert? Ja. Hm. So, und dann wünsche ich mir Feedback. Beleidigt mich von mir aus. Oder teilt mir mit, wie doll euch das hier gefallen hat. Oder was weiß ich. Zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt. Mich bei Google Plus erwähnt. Ach Gottchen, ja, das sieht ja harmlos aus. Ja, wenn es 20 Uhr erst anfängt zu regnen, das ist mir recht.
Hallo. Weiter.
So, beleidigt mich bei Google Plus oder im compiblog.de. Compot 280 Teil 3 ist das hier. Könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder mich bei Twitter @compot ansprechen oder mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben. Habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. So, und dann viel Spaß mit The Stomp von Shore Patrol. Und bis zum nächsten Mal, was dann voraussichtlich in einer Woche sein könnte, einen Tag nach meinem Augenarztbesuch, vorausgesetzt, ich kriege dann nicht mitgeteilt, dass ich dann gefälligst nochmal im Krankenhaus auflaufen soll als Notfall. Wenn da nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit der Musik.
The Stomp. Hope you enjoy it. Guitars and drummers having a bit of fun.
This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu.
Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Laureen and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful-tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off, "Stay hungry, stay foolish." And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
The preceding program is copyrighted by Stanford University. please visit us at stanford.edu.